und taktlos. Ein Podcast von Hanna Schmidt und Axel Brüggemann.
Bam! Ganz schön lang ist es her. Fast anderthalb Monate, dass wir uns gesprochen haben. Ich bin nicht untergegangen, trotz Kitesurfen. Ich weiß nicht, ob sie wieder aufgetaucht ist. Hanna, hallo, hallo, hallo.
Hallo, Axel.
Ja, ich bin. Sie lebt.
Hallo. Ja. Ich bin auch wieder aufgetaucht vom Kitesurfen. Aber ich glaube, deine Kitesurf-Experience ist etwas interessanter als meine.
Nein, ich habe Insta-Fotos von dir gesehen, wo du sogar gesprungen bist und so. Und meine Fresse. Also, um es zu sagen, also ich habe ja den Kite-Kurs gemacht im Sommer, darüber haben wir das letzte Mal geredet. Und ich muss sagen, ich habe echt Respekt, ne? Und du bist Kite-Lehrerin. Also mit so einem 10 Quadratmeter großen Segel im Wind zu stehen und zu merken, dass jeder kleine Bewegung, die du machst, dich da so übers Wasser ziehen kann, das ist schon ganz schön massiv, oder?
Total, aber dann die Frage ist immer, ob du das magst, ob du das Gefühl magst, an diesem Kite zu sein oder ob dir das unbehaglich ist. So. Ja. Und bei mir war es andersrum, ich habe dieses Gefühl total geliebt, weil du kannst diese Kraft ja kontrollieren. Du lernst es ja und dann ist ja auch der Kite, die Größe des Kites ist ja abgestimmt auf die Windstärke, auf deine Körpergröße, dein Gewicht und so weiter. Und so, das heißt, es sollte eigentlich nicht passieren, dass du irgendwie das Gefühl hast,
es ist weißt du, wie das bei Anfängern so ist?
Ja, ja, aber I mean, du fällst ja eigentlich auch nur ins Wasser,
ja,
oder? Bist du ein bisschen durch die Gegend geflogen?
Ja, ich bin auch durch die Gegend geflogen. Ich bin auch gefahren, ja, kurz und so.
Bravo.
Und das macht auch Spaß, ja. Aber ja, ich glaube, es hat dann tatsächlich was ein bisschen auch mit, es klingt jetzt doof, aber auch mit Alter zu tun. Ja. Früher bin ich auch geklettert. Ich habe jetzt totale Höhenangst plötzlich. Und ich bin ein uralter Windsurfer und ich glaube, ich schnall mir einfach wieder das etwas größere Board unter und dann habe ich das Segel auch mit meinem Körper so im Griff irgendwie. Und wenn der Kite dann, komm. Aber ich habe dich gesehen, also ich habe die Insta-Bilder gesehen, du springst ja auch so richtig. Und dann bin ich nach meinen 3 Tagen Kite-Kurs, habe ich mir das angeguckt, wie die da so durch die Luft fliegen. Und dann ist mir erst bewusst geworden, was für ein Scheiß ich da eigentlich gemacht habe. Ja? Und dass alle gesagt haben, hast du nicht mal alle Latten am Zaun, ja.
Ja. Es gibt so Momente, wo man auch so stehst auf so einer Kite-Wiese und dann tritt man so irgendwie so kurz aus seinem Körper raus, guckt sich das an und denkt sich nur, oh mein Gott,
ja,
was
genau
machen wir hier eigentlich? Ja.
Also ich kann jetzt hier öffentlich bekannt geben, meine Midlife-Crisis ist damit beendet.
Herzlichen Glückwunsch.
Hast du auch so alte Schüler wie mich gehabt?
Ja. Ich hatte, mein ältester Schüler war, der hat das von seiner Frau zum 60. Geburtstag geschenkt bekommen und dann hat er das ein Jahr später eingelöst.
Na gut, da habe ich noch 8 Jahre Zeit.
Und der hat sich ganz gut angestellt?
Geschlagen.
Ja? Okay, gut. Der hat sich ganz gut geschlagen, ja. Der hatte Spaß an den Body Drags.
Okay. Ja, ich weiß, so beim Auf- und Abbauen, da war ich auch der Experte. Gut, okay, komm. Let's talk about
Music.
Music. Und hier ist unsere erste Kategorie.
Achtung! Woke!
Ja, genau, mit dieser Ankündigung. Achtung, sind wir eigentlich schon voll im Thema. Das Aufzwängen des Wortes Woke für uns. Also, mein Thema heißt Moral, was ich gerne kurz besprechen möchte mit dir. Und zwar kommt mir immer öfter vor, als letztes im Podcast mit der Intendantin der Semperoper, Nora Schmid, die gesagt hat, ich möchte kein moralisches Theater an der Semperoper machen. Ich verstehe die Bühne eher als Schule der Komplexität unserer Welt. Es ging natürlich darum, auch gerade im Osten zu sagen, wir müssen diese AfD-Leute und so integrieren und wir können nicht gegeneinander und wir wollen keinen moralischen Zeigefinger mehr zeigen. So, das war so ein Impuls, den ich hatte. Der zweite Impuls war, zur gleichen Zeit sind Stephen Colbert und Jimmy Kimmel vom Sender geflogen in Amerika, was ja nur das Ende einer langen Geschichte von schon Kennedy Center Clearings und Cancelings war und auch davon, dass auch in Amerika viele Leute sagen, Mensch, wir vermeintlich Linken wollen ja gar nicht mehr so moralisch sein, weil die vermeintlich Rechten sagen, ja, wir sollen den moralischen Zeigefinger drinnen lassen. Ja? Und da hat sich dann in Amerika das erste Mal gezeigt, dass Cancel Culture, dieses Kampfwort der Rechten, eigentlich dann benutzt wurde von den Rechten. Ja? Total absurd. So, und all das führt bei mir zu der Überlegung, warum verdammte Hacke wollen unsere Theater nicht mehr moralisch sein? Warum lassen wir uns den moralischen Zeigefinger verbieten von Leuten, die den moralischen Zeigefinger auf uns zeigen? Ja? Und ich glaube, gerade in unserer Zeit wäre es wichtig, uns daran zu erinnern, dass sowohl Schiller als auch Bertolt Brecht diese Bühne als moralische Anstalt verstanden haben und dass Moral keine Untugend ist, sondern ein Aushandlungsprozess und dass die Bühne der Ort ist, in dem wir über unsere moralischen Grenzen debattieren müssen. So, und das ist mein großes Plädoyer, das ich versucht habe, ein Essay klarzumachen. Und ich frage mich und ich frage jetzt dich, empfindest du das auch so, dass wir in so einem vorauseilenden Gehorsam die Bühne zu einem entmoralisierten Platz machen wollen?
Ich befürchte das ein bisschen. Das Ding ist nur, ich habe dein Essay gelesen und ich habe darüber nachgedacht und ich habe ein Problem mit dem Begriff Moral, aber ich finde den schwammig und ich finde ihn nicht, glaube ich, nicht ganz angebracht eigentlich für das, was wofür du da eigentlich plädierst. Im Grunde ist Moral ja erstmal nur die Gesamtheit von Normen, also ethischen und sittlichen Normen, und das ist was ja total dehnbar ist. Eigentlich. Also wenn wir uns überlegen, was alles schon Norm gewesen ist, so vor 90 Jahren war es auch die Norm und moralisch geboten, nicht beim Juden einzukaufen zum Beispiel. Es gab Gesellschaften, da ist es moralisch verwerflich, wenn eine Frau zu viel Haut oder ihre Haare zeigt und so weiter. Und es gibt sicherlich Menschen, die auch den Genderstern moralisch verwerflich finden. Und Moral verändert sich. Also wir haben ja auch beobachtet oder sehen ja, wie Moral sich verändert in den vergangenen Jahren, ja auch erstmal actually zu was Gutem. Also es war ja lange cool, so Regenbogenflaggen auf jedes Logo zu drucken. Es war cool, MeToo, Black Lives Matter zu supporten. Das war moralisch, darauf hatten wir uns so finally geeinigt. Und je weiter sich jetzt aber der Diskurs nach rechts verschiebt, und jetzt kommen wir nämlich eben zu diesem Zeigefinger-Duell, desto moralisch akzeptabler erscheinen halt auf einmal Sachen, die vorher unsagbar gewesen sind. So als bei dem Potsdamer Treffen da über Remigration gesprochen wurde, sind danach Millionen Menschen auf die Straßen gegangen. Dann hat die AfD das offiziell ins Wahlprogramm aufgenommen und jetzt kriegt sie mehr Zustimmung als je zuvor. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Unbehagen und das Moral zu so einem, ich sage jetzt das blöde Wort, zu so einem Kampfbegriff geworden ist, eben weil es so dehnbar und so ausschlachtbar ist in alle möglichen Richtungen. Ich glaube wichtig wäre, stabil, wertebasiert zu sein, und zwar auf Grundlage von Menschenrechten und Verfassung, und weil das ist eben nicht ansatzweise so dehnbar. Und wenn man, glaube ich, da konkret wird, dann läuft man auch nicht unbedingt Gefahr, mit diesem abstrakten Zeigefinger da sich auf so ein Duell einzulassen. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau, aber das ist eigentlich genau meine Kritik gewesen. Ne? Also wie lange haben wir darüber debattiert, ob wir diese Kategorie Achtung Woke nennen wollen, und um es klar zu machen, dass wir es satirisch meinen, wie wir es aufnehmen, damit man das auch merkt. Ja? Und so gibt es Kampfbegriffe wie Woke oder wie Cancel Culture oder inzwischen eben, finde ich, auch Moral, die wir uns sozusagen klauen lassen. Ja? Entsteht tatsächlich so etwas wie ein Kulturkampf. Wer ist eigentlich moralisch? Und ich glaube, genau das ist das Plädoyer, was ich habe, dass wir als Theater- und Kunstleute und als Opernleute und als Klassikleute sagen müssen, und vielleicht meint Frau Schmid auch genau das, ja, dass wir die Bühne tatsächlich als gerne Kampffeld, Diskussionsfeld, Verhandlungsraum für das öffnen müssen, was Moral ist. Und vielleicht können wir es einfach ausweiten, weil jetzt gibt es ja dann unterschiedliche Beispiele auch. Ja? Also Lahav Shani, als wir beiden Kitesurfen waren, wurde ausgeladen, und dann wurde das verglichen mit Kurenzis und mit Gergiev. Und also da verrückten plötzlich für mich ganz viele Kategorien, aber man hat gesehen, dass es ein großes Bedürfnis nach Aushandlung gibt, dass es verschiedene Positionen gibt. Und ich glaube, dass die Kultur eigentlich ein guter Ort sein müsste, diese Aushandlung zuzulassen, und dass wir uns nicht, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, von irgendwelchen Leuten erzählen lassen sollen, dass wir nicht bitteschön mehr moralisch sein dürfen. Weil doch gerade, ja, also ich finde, doch gerade müssen wir moralisch sein.
Was ich aber, also vor dem Hintergrund total, ich kann das total verstehen, was ich aber vor dem Hintergrund schwierig finde, oder was ich glaube, was schnell auch in eine falsche Richtung abdriften kann, ist, dass man sich in so Spaltungserzählungen am Ende wiederfindet. Also so wir und die, beziehungsweise da sind halt so die moralischen und die unmoralischen, und das deswegen meine ich das mit dem Moral ist irgendwie so ein dehnbarer Begriff. Alle halten sich doch für moralisch korrekt. So, also auch die AfD hält sich ja für moralisch korrekt, und das, genau deswegen meine ich so, dann da irgendwie nach einem Begriff zu suchen, der nicht so dehnbar ist. Ich habe, als ich letzte Woche so ein bisschen angeschlagen auf der Couch lag, habe ich das neue Buch gelesen von Gilda Sahebi, das heißt Verbinden statt Spalten. Und Das fand ich total interessant, weil dem nach, was sie schreibt, ist die Gesellschaft gar nicht so gespalten, wie immer behauptet wird. Also die meisten Menschen sind viel moderater drauf, als es auf Grundlage des politischen Diskurses erscheint. Also Shani ist auch so ein Beispiel, würde ich jetzt mal sagen, wo superschnell Rechte wie Wolfram Weimar, Dobrindt, Markus Söder und so weiter halt draufgesprungen sind, diesen Diskurs gekapert haben regelrecht und halt eine rhetorische Positionierung gegen Antisemitismus dazu genutzt haben am Ende, um wieder eine Spaltungserzählung so einzuspeisen, in das die Woken, die die krassen AntisemitInnen sind und die rechtschaffenden BürgerInnen, die das sofort erkennen und verurteilen und gleichzeitig aber dann in Berlin halt Bildungsprojekten zu Antisemitismusprävention die Gelder zu streichen und so. Und das meine ich mit, es ist so, da wird im Grunde dieser Diskurs genutzt, sich moralisch darzustellen, aber eben ne, das als einen politischen Trick zu benutzen, aber um am Ende wieder in Spaltungserzählung einzuspeisen.
Das ist, glaube ich, genau das, was ich meine. Wir dürfen die Moral sozusagen nicht als Kampfbegriff dem anderen aus der Hand nehmen oder uns aus der Hand nehmen lassen, sondern wir müssen ihn als Kampffeld begreifen. Ja? Also da auch zum Beispiel Jimmy Kimmel, ja, als der jetzt zurückgekommen ist, das war ja ein unglaubliches Miteinander-Stand-up-Programm, was er gemacht hat. Ja? Wenn er Ted Cruz und ich weiß nicht was gelobt hat, weil sie einfach, obwohl sie gegen seine Meinung sind, dafür plädiert haben, dass er seine Meinung sagen kann. Und er hat auch diesen Satz gesagt, wir sind wahrscheinlich viel mehr miteinander als gegeneinander. Ja? Und ich glaube tatsächlich, ja, da würde ich vollkommen unterschreiben, aber ich glaube, dass wir dann eben gerade diesen Begriff der Moral und der moralischen Anstalt pflegen sollten, um zu sagen, genau, es gibt nicht die rechte Moral und die linke Moral, oder es gibt vielleicht eine rechte und eine linke Moral, aber die eine ist nicht die einzige Moral und die andere auch nicht, sondern das schmeißen wir auf diesem Kampfplatz zusammen, um diese Gemeinsamkeiten zu sehen. Und was mir dann aber parallel Angst macht, ist, dass dieser Kampfplatz verengt wird. Also eben Absage Colbert, Jimmy Kimmel, aber wir sehen genau das Gegenteil jetzt auch mit Beatrice Venzi, die neue Chefdirigentin in La Fenice, die eine Sympathisantin von Meloni ist, wo politisch Posten besetzt werden von der italienischen Rechten, die einfach nur qua Parteizugehörigkeit besetzt werden. Ja? Und da wird dann dieses ganze Feld der moralischen Offenheit, für das ich plädiere und das immer wieder uns als Menschen definiert hat. Also Moral ist natürlich ein Kampfplatz. Ja? Und das sollten wir offen halten und genau, da unsere Moral ausfechten, aber eben, wie du sagst, genau, das ist ein guter Punkt, auch unsere Ansätze für gemeinsame Wege zu finden, nämlich die allgemeingültige Moral, die dann gesellschaftliche Regeln werden.
Ja, ja genau, aber das, ich sag's nochmal, ich hänge mich jetzt irgendwie auch so total an diesen Moralbegriff die ganze Zeit auf, weil es, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, um diesen Moralbegriff zu kämpfen oder zu sagen oder dafür zu kämpfen, dass man Moral, also ich meine, ja, der Begriff ist dehnbar, der Begriff beschreibt eben das Zusammenkommen verschiedener Sitten und Normen und so weiter und es ist ja auch okay, also es ist halt in dem Sinne einfach ein Begriff, der über einen Zeitgeist beschreibt, könnte man vielleicht so sagen. Aber deswegen möchte ich eigentlich davon weg, weil ich möchte nicht mir Moral anziehen, wir alle sind irgendwie moralisch auf unsere Art und Weise, sondern etwas machen, was man messen kann. Und das sind Werte und die müssen stabil sein. Und eine Moral ist eben nicht stabil. Eine Moral kann jeder und jede für sich in Anspruch nehmen, immer wieder. Und
aber die Instabilität ist ja die Kunst, das ist ja das Tolle. Das ist genau das, das meine ich ja. Die Instabilität soll auf der Bühne zu Hause sein und nicht in der Gesellschaft. Und deshalb müssen die Bühnen sozusagen Orte für die Instabilität der Moral sein, weil das sollte nicht die Gesellschaft sein. Also das ist genau, glaube ich, der Punkt, weil Moral ist ja auch immer ein Kampfbegriff. Es gab damals den Satz von der Moralkeule. Und Moral ist aber, genau, das ist das Instabile. Und das ist ja das Schöne an der Kultur, dass die Kultur sich leisten kann, instabil zu sein und auch meinetwegen Extreme zuzulassen und dann diese Felder aufzumachen, um zu debattieren.
Nur das Problem ist, ich frage mich, wenn wir jetzt sagen, dass irgendwie Kultur moralisch instabil sein soll, ob man dann nicht am Ende genau sind wir, dann drehen wir die Schleife zurück, dann sind wir wieder an dem Anfang, wo es darum geht, wir möchten jetzt nicht irgendwelche Positionen oder irgendwelche Weltanschauungen jetzt von der Bühne verbannen oder so. Das meine ich eben mit, das ist halt eine Stabilität. Es sind ja, unsere Kulturinstitutionen sind zu einem großen Teil öffentlich finanziert, sind zu einem großen Teil auch einer Gemeinnützigkeit und auch einem Bildungsauftrag verpflichtet und so weiter und unterliegen auch einer Verfassung und so weiter. Das heißt, es sollte völlig klar sein, dass verfassungsfeindliche Positionen auf einer Theaterbühne oder sei es auch in irgendwelchen Diskursen drumherum oder vor allem in dem Sinne Positionen, die diese Spaltungsnarrative bedienen, da sollte auf keinen Fall Theater drauf reinfallen, vor einem Hintergrund von, naja, wir sind ja jetzt irgendwie so vielfältig und so. Und da bin ich aber total bei dir, weil ich nämlich sage, das ist ja genau das, was Kunst perfekt kann, so Kunst, gerade Theater kann ja utopische Räume erschaffen, in denen gesittet gestritten werden kann, wo Vielfalt gezeigt und zelebriert werden kann und wo Räume geschaffen werden, die für alle sicher und frei von Diskriminierung sind. Also ein Bollwerk gegen die Tribalisierung sozusagen. Und eben nicht, indem man anfängt rumzuschwammeln und zu sagen, naja, wir dürfen jetzt, aber der eine Zeigefinger ist aber schlechter als der andere Zeigefinger und so. Nee, einfach nicht. Sondern sich zu überlegen, was können wir tun und wie können wir agieren, dass wir eben nicht mit unseren Spaltungserzählungen dem Aufstieg autoritärer Kräfte dann noch zuarbeiten.
Da sind wir, glaube ich, genau einer Meinung. Die Lüge ist keine Alternative zur Meinung. Ja? Also eine Lüge ist keine Meinung und der Verfassungsbruch ist ebenfalls keine Meinung, ja? Und auch keine Moral. Aber ich glaube, da sind wir einer Meinung. Ich würde es jetzt auch einfach mal so stehen lassen, so als kleines Häppchen zum Weiterdenken.
Kleines Häppchen zum Weiterdenken, ja. Und dann springen wir in die nächste Kategorie.
Taktwechsel.
Ich hab's gemacht. Ich habe im August mein Spotify-Abo gekündigt.
Ich dachte, dein Disney Plus.
In Disney Plus fahre ich mit ein paar Freundinnen ein sehr innovatives Konzept, weshalb ich dieses Disney Plus nicht gekündigt habe. Okay. Aber bei Spotify habe ich den Step jetzt getan, weil es hat mir gereicht. Ich wollte das schon lange machen. Einerseits bei Spotify, ich glaube, wir haben auch schon drüber gesprochen, so und diese unterirdischen Tantiemenzahl, dann diese Monetarisierungsregel, wonach nur noch Songs vergütet werden, die innerhalb eines Streams, ich glaube, mindestens 1000, eines Jahres mindestens 1000 Streams erreicht haben und jetzt seit einigen Monaten, und das war für mich halt der Hauptgrund, wo ich auch mehrfach so an den Kopf gefasst habe und mir dachte, Spotify, geht's eigentlich noch? Diese KI-generierte Musik, die mehr und mehr Platz einnimmt, überall in diesen ganzen Playlists und von menschlichen KünstlerInnen die Musik nach und nach tatsächlich verdrängt. So. Und ich meine, diese Waffendrohneninvestitionen von dem CEO, das kam danach dann erst. Da war ich schon raus und dachte mir, okay, gute Entscheidung. Aber dieses Thema KI, es gibt ja dieses Programm Perfect Fit Content, womit Spotify ja gezielt KI-Musik in eigene Playlists einbaut, eben statt lizenzierte Musik zu nehmen. Und Spotify kennzeichnet diese KI-generierte Musik nicht. Und es sind Fälle passiert, also es war in meinem Social-Media-Feed immer wieder so Sachen aufgeplöppt, wo Leute ihre Spotify-Startseite gezeigt haben und gezeigt haben, was ihnen da vorgeschlagen worden ist. Teilweise Musik von einer KI-deutschen Rechtsrock-Gruppe, die ohne jeglichen Content so in die täglichen Empfehlungen reingespült worden ist. Völlig absurd. Und dann gibt es diese KI-Accounts, die jetzt irgendwie mittlerweile mehrere hunderttausend bis über Millionen oder eine Million monatliche HörerInnen haben. Aventis oder The Devil Inside oder The Velvet Sundown und diese Geschichten. Und ich habe mich gefragt, okay, ich hab Spotify jetzt, ich gebe diesem Konzern kein Geld mehr, aber what to do?
Ja, lass uns mal ordnen, weil ich glaube, es sind zwei Diskussionsfelder, die wir da aufmachen. Auf der einen Seite ist diese ganze Spotify-Welt mit Bezahlung, Content, wer kriegt eigentlich was? Ja, also was ist Musik noch wert? Was sind Künstlerinnen, Künstler uns überhaupt noch wert? Und auf der anderen Seite ist nochmal diese KI-Frage. Ich glaube, die muss man dann vielleicht nochmal kurz gesondert beantworten. Also ich will auch immer Spotify kündigen, weil ich das natürlich auch alles nicht richtig finde. Und ich kriege es nicht hin. Tatsächlich war Werbekunde bei Backstage Classical mal Kobus. Und dann habe ich auch einen Kobus-Account gegründet. Das ist diese französische Plattform. Kobus, genau. Kobus, die fair bezahlt, die mit hoher Qualität Musik streamt, auch nicht nur klassische Musik, obwohl sie für klassische Musik gemacht ist, weil man auch besser suchen kann, höhere Ausschüttungen hat und so weiter und so fort. Und ich habe das auch. Und ich kann trotzdem nicht auf Spotify verzichten, weil ich weiß es nicht. Also, weil auf der einen Seite habe ich die ganze Welt. Ne? Ich habe die Podcasts, ich habe die Musik, ich habe alle Formen von Musik und finde da einfach alles. Ich habe einen Familienaccount, wo meine Tochter und meine Frau ihre Musik hören. Also es ist sozusagen, es ist so verdammt praktisch und es ist moralisch. Es ist wie Fliegen. Ja, es ist natürlich trotzdem scheiße. Also ich glaube, Kobus, wie auch immer man das da ausspricht, ist wirklich eine gute Alternative. Aber man sieht eben auch an Labels wie iDagio zum Beispiel, dass es dann halt vielleicht auch finanziell nicht wirklich funktioniert. Ja, also iDagio, die Konkurs anmelden musste. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Stand da aktuell ist. Ich glaube, das gibt es wieder und da haben sich wieder Leute gefunden, die das weiterführen. Aber man sieht daran, dass wir uns auch daran gewöhnt haben, dass Musik machen, Musikrechte, und die werden dann ja auch noch unterteilt in Komponisten, Interpreten und so weiter und so fort, in der Gesellschaft immer weniger Wert haben. Das haben wir als Journalistinnen und Journalisten natürlich schon hinter uns. Ja? Also wir sind gewohnt, dass unsere Texte kaum noch etwas wert sind für die Leute da draußen.
Ja? Ja, dass sie im Internet eigentlich nie irgendwas groß wert gewesen sind.
Genau, und wir haben da Strategien gefunden, wie man das vielleicht umgehen kann, beziehungsweise trotzdem Geld damit verdienen kann. Und das ist in der Musik auf diese Weise noch nicht passiert. Und das ist halt wahnsinnig teure Kunst, die wir so machen mit Orchestern und Komponisten und Komponistinnen und Pianistinnen und so, die alle da bezahlt werden müssen. Ich weiß nicht, wo das Geschäftsmodell das wirkliche ist. Was hörst du denn jetzt? Wie hörst du denn jetzt Musik?
Ich weiß auch nicht. Also ja, ich habe jetzt auch mich für einen alternativen Anbieter entschieden. Aber auch da ist es, ich merke auch, dass es, das ist das Ding, auch da bin ich nicht zufrieden. Also weil direkt am zweiten Tag habe ich gemerkt, so einer meiner Lieblingspodcasts, den kann ich da nicht hören. Oder es gibt auch bestimmte Musik, die ich einfach dort nicht finde. Das liegt jetzt daran, dass Spotify natürlich einfach ein totaler Riese ist. Also die sind, deswegen ist ja die Idee, das zu kündigen oder auch das zu boykottieren, oder da, was jetzt zum Beispiel zu Beginn des Jahres doch einige britische KünstlerInnen gemacht haben, dieses Silent Album rausgebracht haben, dieses Is This What We Want, dieses Album, was einfach nur leise ist. Also nur das Geräusch von stillen Studios eigentlich beinhaltet oder die Klage der GEMA. Also ich irgendwie glaube ich, dass so je mehr Protestaktionen es gibt und je mehr man macht, also desto erfolgreicher kann das werden und könnte Spotify möglicherweise dann auch diese Vormachtstellung auf dem Markt nach und nach nehmen. Ich meine, es gab ja die jetzt Tesla oder X oder so, da gab es ja Massenproteste gegen, wo ich schon das Gefühl hatte, das hat auch was gebracht, also bis hin zu, dass Aktienkurse abgestürzt sind.
Ja, sind wir wieder bei Disney Plus, ja? Also die,
da sind wir wieder bei Disney Plus.
Mit Sicherheit auch Kimmel wieder raufgenommen haben, weil sie gemerkt haben, dass da eine Grassroot-Bewegung stattgefunden hat, die gesagt haben, so goes it not, liebe Leute. Ja. Aber das, ja, da muss man sich an die eigene Nase fassen. Willkommen, liebe Leute, die uns jetzt über Spotify hören. Ja. Uns gibt es übrigens auch auf Apple Music und überall anders. Aber ja, das ist das Problem. Aber eben, uns gibt es nicht auf iDagio, ja, und uns gibt es auch nicht bei Kobus. Ja.
Und nicht bei Tidal wahrscheinlich. Aber ja, so. Nur dieses. Ja, also was ich halt aber an der Stelle interessant fände, und das fände ich als, also die eine Beobachtung, die ich hatte, war irgendwie, habe ich das Gefühl, ich nehme nicht so viel Protest dagegen wahr und ich frage mich so, woran das liegt. Und das andere ist, dass ich wirklich überlegt habe und lange nachgedacht habe, was gibt es denn für Formen, wie man protestieren kann. Also sei es einerseits als NutzerInnen oder auch als KünstlerInnen an der Stelle. Also was jetzt zum Beispiel ja viele gemacht haben infolge dieser Investitionen des CEO, dass sie ihre Musik runtergenommen haben, zum Beispiel von dem Streamingdienst. So, das können die machen, nur solange halt die Major-Labels nicht mitziehen, ist das dann auch wieder, wo man sich fragt, gut, aber also das ist so vielleicht so ein Hebel, aber dann müsste man so aus unterschiedlichen Richtungen schießen. Und ich bin immer wieder dahin zurückgekommen, dass ich dachte, es fühlt sich so an, als wäre vor allem gegen KI-generierte Musik so wirklich das Urheberrecht noch so die letzte Bastion, die es da irgendwie noch gibt, auf die man sich stützen kann, damit das nicht komplett ausufert.
Das ist, glaube ich, das ist auch etwas, was die Entwicklung noch zeigen wird. Also immer mehr auch Orchester, ja, ne? Cleveland, Berliner Philharmoniker, die sind nicht mehr bei den Major-Labels, die sind eben nicht mehr bei der Deutschen Grammophon, sondern die produzieren selbst. Und da ist es dann eine große Frage, wo gehen die eigentlich mit ihrem Content noch hin? Ja, also wir sind ja schon, wir befreien uns ja schon von den Major-Labels, ja. Also weil Produktion, Musikproduktion viel günstiger geworden ist. Und das passiert auch in der klassischen Musik. Übrigens, eine Alternative, die wir noch nicht genannt haben, ist die Naxos Music Library, die, glaube ich, in Asien zum Beispiel sehr, sehr beliebt ist, die auch vernünftig bezahlen, die auch die Majors, die anderen Majors mit aufnehmen. Da kannst du auch alle Musik hören. Aber die wird von Naxos sozusagen getragen, diese Library, die funktioniert auch. Also die, das ist auch Alternativprogramme, aber auch da, natürlich habe ich wieder nicht die Podcasts und nicht. Das ist das gleiche Problem wie bei den anderen auch. Ja? Also, aber ich glaube, setzen wir vielleicht darauf, dass sich das immer weiter diversifiziert und dass diese Marktmacht der Majors dann eben nicht mehr funktionieren wird. Wir haben das Gleiche ja auch mit Streaming-Anbietern im audiovisuellen Bereich. Ja? Also da gibt es dann Staatsopern-TV jetzt neuerdings von der Münchner Staatsoper, dann gibt es die Staatsopern-TV von der Wiener Staatsoper, dann gibt es die Met und überall soll ich 19 also Euro bezahlen, in München noch nicht, aber es kommt, glaube ich, noch. Und wer will denn das? Ich brauche ja ein Anbieter, der mir das alles zusammen zeigt. Ja? Ich kann ja nicht 19 Euro bei der Berliner Philharmoniker und bei der Digital Concert Hall und dann hier noch. Und da, das steht ja in keinem Verhältnis eben zu Spotify, wo ich einmal 15 Euro oder 17 bezahle und die ganze Familie rundherum glücklich machen kann. Ja?
Einmal das, ja. Und dann tauscht man sozusagen das eine Abo bei dem einen großen Konzern gegen das nächste Abo beim nächsten großen Konzern, der aber auch total viel investiert in Entwicklung von Machine Learning generierter Musik und Kunst und so weiter. Und dann damit tut man dann am Ende wiederum auch nichts. Also das ist so, auf der einen Seite kann man sagen, ja gut, mein Gewissen ist jetzt rein, ich habe jetzt mein Spotify-Abo gekündigt, aber mein Gewissen ist eben nicht rein, weil what shall I do? So, ich gebe jetzt mein Geld eben einem anderen Konzern und dieser andere Konzern bedient aber genau die gleichen Mechanismen auf dem Markt und investiert genau in die gleichen ausbeuterischen Praktiken.
Genau, und irgendwann haben wir es wie beim Fußball, ja, dass um die ganze Fußball-Bundesliga sehen zu können und die Champions League brauche ich ein Amazon Prime, ein Sky und ein DAZN-Abo, damit ich bei drei Abos, um einen Sport zu sehen. Und das, also ich kann dir die Frage auch nicht beantworten. Ich kann dir vielleicht eine kleine Anekdote mit KI erzählen, wo ich gemerkt habe, dass KI wirklich auch Grenzen braucht, auf die wir uns einigen müssen und es gibt sie tatsächlich schon. Weil ich ja, wie gesagt, Angst inzwischen vorm Kitesurfen bekommen habe, ein bisschen, haben wir, das habe ich glaube ich auch schon letztes Mal erzählt, angefangen abends, weil wir suchten leisen Sport, wo das Kind auch schlafen kann und dann, Sport ist übertrieben, spielen wir ja Dart hin und wieder, ja. Und dann haben wir auch Dart im Fernsehen angeguckt und haben gesehen, dass so Dartspieler-Stereotyp schon etwas fülligere Menschen mit roten Wangen sind, die so leidenschaftlich, man braucht nicht so ganz sportlich zu sein. Und dann habe ich ein KI-Bild generieren lassen von mir als typischen Dartspieler. So, ja. Und dann hat ChatGPT das gemacht. Und dann hat meine Tochter gesagt, ich will auch so ein Bild. Und dann habe ich meine Tochter bei ChatGPT hochgeladen, das darf man gar nicht sagen. Aber da hat ChatGPT gesagt, das ist ein Kinderbild, das verfremden wir nicht, weil es sozusagen anstößig sein könnte. Und da habe ich gedacht, ja, siehste, Dankeschön, ChatGPT, dass du es mir gesagt hast, weil genau da müssen diese Grenzen halt auch passieren, ja. Und ich glaube, das muss bei Musik genauso passieren und das muss bei diesen Songtexten, von denen du geredet hast, so passieren. Und da müssen wir uns dringendst drum kümmern, dass diese Grenzen für Idioten wie mich dann auch hochgezogen werden. Ja?
Einerseits, genau, das ist das eine, das wird jetzt auch wahrscheinlich auch nochmal ganz woanders hin, aber das, was dann am Ende generiert wird, also wäre deine Tochter volljährig gewesen, du hättest ein Bild von ihr hochgeladen, ChatGPT hätte das verfremdet, natürlich hätte auch das Bild, das ChatGPT da generiert hätte, wer weiß, wie viele sexistische Stereotype reproduziert und so weiter, was ja auch bei diesen lustigen Avataren passiert ist und so, man lädt irgendwie drei Bilder hoch und das Programm liest einen als Frau und nimmt einem auf einmal die Hälfte der Klamotten weg, solche Geschichten. Und das ist nochmal was anderes. Also da sprechen wir dann tatsächlich darüber, wo sich halt innerhalb von KI dann auch globale und patriarchale und rassistische Machtdynamiken weiter fortsetzen. Und dann ist jetzt am Ende dieses Rattenschwanzes sitzen wir jetzt hier und laden gleich unseren Podcast bei Spotify hoch. Und Leute werden das bei Spotify hören und man fühlt sich so fürchterlich ohnmächtig.
Ja, man kann, wir können auch nicht auf alles Antworten geben. Die Antwort gibt es in dem gleichen Podcast, der nicht bei Spotify hochgeladen ist. Versteht ihr? Also bei Spotify haben wir die Antwort jetzt nicht gegeben, aber wenn ihr den gleich woanders anhört. So, hier ist die nächste Kategorie.
Jetzt wird's komplex.
Ich habe hier stehen, was ist eigentlich modern? Die große Frage ist bei mir aufgekommen, weil ich weiß nicht, was der Kollege Brachmann in der FAZ gegessen hat, aber er hat so einen herrlichen und wunderschön lesbaren Brass gegen die Wiener Philharmoniker in den letzten Wochen und Monaten und schreibt leidenschaftliche Artikel über dieses alte Klangideal, was sich nicht reformiert und kann es nicht lassen, immer wieder zu schreiben, dass die Berliner Philharmoniker das viel bessere Orchester sind. Ich habe darauf auch einen Artikel geschrieben, weil ich teile zum großen Teil seiner Meinung. Denke, da geht es auch noch in die Strukturen. Da ist zum Beispiel Dirigentinnen, Komponistinnen. Wie sieht eigentlich das Programm aus? Wie orientieren sie sich am Markt? Ich habe gesehen, gestern hat Wolfram Goertz in der Rheinischen Post auch nochmal in die gleiche Kerbe geschlagen. Also wir drei Jungs sind da schon mal einer Meinung, was modern an einem Orchester sein kann und was nicht. Bist du dabei oder nicht?
Boah, ich habe, okay, gute Frage. Nein, weil ich, also die Frage ist halt einerseits, jetzt kommen wir wieder in die Definitionshölle, ne? Was das eigentlich bedeutet. Also haben wir es da mit einer Mode zu tun, der man folgt, oder heißt es, wir sind auf dem neuesten Stand der technischen Entwicklung oder der geschichtlichen, gesellschaftlichen, kulturellen Entwicklung oder orientieren wir uns an den Problemen der Gegenwart oder an einer Klangästhetik der Gegenwart oder was auch immer? Oder sind wir einfach nur von heute und sind halt deshalb schon modern? Also einfach nur, weil wir gerade zeitgenössisch sind. Das heißt, dass ich finde es halt, überlege die ganze Zeit mal, ich finde es ein bisschen schwierig, das auf ein Klangideal oder einen bestimmten Orchesterklang zurückzuführen. Ich habe immer das Gefühl, mir fällt es unglaublich schwer, das zu beurteilen, sondern ich würde, glaube ich, eher auf andere Dinge schauen. Ich würde auf eine Orchesterstruktur und auf eine Organisationsstruktur gucken. Ich würde auf eine Programmatik gucken. Ich würde auch darauf schauen, zum Beispiel, wie die Arbeitsbedingungen innerhalb dieser Orchester beispielsweise sind und so weiter. Also,
gut, dann sehen die Wiener Philharmoniker auch alt aus, ja.
Dann sehen ganz, ganz viele Orchester alt aus, aber auch da gibt es ja natürlich die Orchester und auch die Leute oder auch Festivals, die da neue Strukturen versuchen umzusetzen und so weiter. Also das hat es ja auch in den letzten Jahren tatsächlich gegeben. Und was nämlich auch ein Fakt ist, dass ganz viele Dinge, also selbst wenn, ich habe wirklich, ohne Scheiß, ich habe geguckt, so wie sind denn im Moment so Unternehmen, die als modern gelten, wie sind die denn organisiert zum Beispiel? Also, I don't know, ne? Spotify beispielsweise, weiß nicht, Patagonia, Toyota und so weiter, Procter Gamble und solche Geschichten. Und die haben ganz unterschiedliche Ansätze, wie sie sich intern organisieren. Und da sind zum Beispiel auch hierarchische Ansätze dabei, also so Kombinationen aus irgendwie einem hierarchischen System und so einer partizipativen, netzwerkartigen Struktur, was halt so ineinander greift. Und das ist alles modern. Es gibt nicht das, was jetzt modern als modern gilt oder wo man Stempel drauf tun kann und auch das andere
das
nicht.
Das ist wahrscheinlich die Frage der Moral, ne? Aber ich bin ziemlich sicher, dass das so einige DAX-Unternehmen wie die Deutsche Bank bessere Compliance-Regeln haben als so manches Theater, also wenn es da um die Strukturen geht. Aber ist das nicht das Tolle auch an klassischer Musik, dass wir uns immer wieder in unserer Gegenwart mit den gleichen Partituren behaupten müssen, aber natürlich auch den Klang verändern und den Klang unserer Zeit anpassen? Und da gehören auf der einen Seite natürlich Strukturen des Orchesters dazu, aber es gehören natürlich auch Klangideale dazu. Und dass die ewige Bewahrung des gestrigen Klangs perspektivisch eigentlich nicht klug sein kann, weil das so hat noch kein Orchester überlebt. Ja,
also kann aber auch total interessant sein.
Ja, aber welches Orchester ist denn damit durchgekommen? Hört ihr heute mal eine Karajan- oder eine Scholti-Aufnahme an?
Was ich mich halt frage, ist, wenn man jetzt beispielsweise, gibt ja unterschiedliche Ansätze, man kann ja auch sagen, wir interpretieren ein Stück alter Musik beispielsweise in kleinerer Besetzung und dann versuchen wir natürlich irgendwie auch an dem Klang ein bisschen was zu ändern. Im besten Fall orientiert sich natürlich ein Orchester, hat nicht den Klang, je nachdem was es, also einen Klang, der sich durch alle Werke durchzieht, sondern hat ja die Fähigkeit, sich flexibel an verschiedene Situationen, an verschiedene Räume, an verschiedene Werke, aber natürlich auch an die jeweiligen DirigentInnen, die da vorne stehen, anzupassen.
Ja, und die Annäherung an den alten Klang kann sogar modern sein. Ja? Also als Anoncourt angefangen hat mit dieser historisch informierten Aufführungspraxis, also dem Ideal des alten Klanges nahe zu kommen, war ja totaler revolutionär. Ja? Also
das war neue total Musik, modern zu genau, dem ja? Zeitpunkt.
Also aber das zeigt ja, dass es einen Wandel gibt. Ja? Und das ist ein, also nochmal, ich bin auch ein großer Scholti-Fan, aber wenn ich heute die Scholti-Aufnahmen von früher höre, dann denke ich, ja, also ich erwarte heute in unserer Welt da schon was anderes. Vielleicht kann ich es nochmal deutlich machen, weil ich fahre jetzt am Wochenende nach Hamburg und schaue mir die Eröffnung des, der Hamburgischen Staatsoper unter der neuen Intendanz von Tobias Kratzer und Oma Meyer-Welber an. Mit dem Paradies und die Peri und dann gibt es diese Jelinek-Oper, die es dann irgendwann gibt und wie die sich so aufmachen und was die machen an Eröffnungskonzerten und so, das finde ich zeitgemäß, modern, da freue ich mich total drauf und ein bisschen das Gegenprogramm, da bin ich leider, habe ich es nicht geschafft hinzufahren, war jetzt in Zürich, ja, wo man mit Diana Damrau singt die Marschallin, Hellenwein macht irgendwelche Kostüme, Johanna Malwitz dirigiert. Und also das war für mich sozusagen, das eine Haus feiert die Biederkeit und auch so ein bisschen das Gestern und das andere Haus versucht irgendwie Remi-Demi fürs Heute zu machen und sich wirklich in diese Stadt zu stellen. Also da finde ich schon, was ist modern und was nicht, würde ich da eindeutig definieren können.
Also in dem Fall, ja, das, da kann ich schon verstehen, dass du dann hingehst und also dass du sagst, ja, da setze ich den Stempel drauf. Ich weiß nur nicht, ob, ich finde, das hängt ganz, ganz stark mit der Arbeitsweise innerhalb dieser Orchester zusammen, halt eben auch. Und das ist etwas, was, wo ich sagen würde, das ist modern, nämlich so eine Art auch ein kollaborativer Ansatz, auch ein transparenter und ein durchlässiger Ansatz, wo auch die MusikerInnen, die innerhalb dieses Orchesters sitzen, als Menschen, als Individuen wahrgenommen werden, die ihren Teil beitragen zum Klang und die nicht wie ausführende Marionettenpuppen da sitzen und einfach nur das machen, was ihnen vordirigiert und gesagt wird, sondern die in einem solchen, wie ich finde, modernisierten Arbeitsprozess alles, was sie an Fähigkeit haben, zu diesem Gesamtklang beitragen können. Und dann macht das nämlich eben einen genuinen, spezifischen Orchesterklang einer Stadt, eines Hauses aus und eben nicht der vermeintliche Stil des Dirigenten oder der Dirigentin, die da vorne steht, die dieses Orchester formt nach ihren Vorstellungen und so, sondern dann verändert sich das Orchester mit den Menschen, die da drin sitzen und dann wird es auch als solches erkannt und benannt und auch damit gearbeitet. Und dann hast du einen, würde ich sagen, genuinen, moderneren Klang, weil du mehr mit den Menschen arbeitest, die da sind.
Ja, aber dafür musst du halt auch die Neugier für das Heute haben. Ja, dafür musst du auch die Neugier haben, junge Musikerinnen und Musiker zu entdecken. Also es reicht dann halt nicht, das Gesettelte ewig Gleiche weiterzumachen, weil an dem geht ja die Zeit vorbei. Ja, das ist ja eigentlich auf allen Feldern so. Ja, ich meine, guck dir das Verbrennerauto an. Ich meine, wir wollen immer noch an diesem Verbrennerauto festhalten und merken nicht, dass ganz Asien schon ohne auskommt. Ja, und so ist es doch mit dem Klang auch. Also wenn ich da nur sitze und träge sage, naja, der Herr Mutti hat das schon immer gemacht, ja, dann macht es Herr Mutti auch nochmal weiter, aber es ist dann halt auch nicht mehr spannend. Ja, oder wenn ich das siebte Mal eine Bruckner-Symphonie von Thielemann mit dem gleichen Orchester höre, dann frage ich mich auch, ja, muss ich da jetzt nochmal hingehen oder kann er nicht mal was anderes spielen oder kann da nicht mal irgendeine andere Dirigentin kommen, die das vielleicht, diese gleiche Symphonie mal ganz anders anpackt. Ja, also ich glaube, das ist ja das Tolle an unserer Kunst, dass wir die immer gleichen Stücke immer wieder neu hören lassen können.
Und dann wäre modern in der Definition gleichbedeutend mit Wandlung. Aber ich finde, das klingt so ein bisschen abgedroschen und eigentlich fast wie eine Binse. Also diese Definition zu sagen, dadurch, dass es sich halt permanent wandelt und dadurch, dass man eben diesem Wandel mit einer gewissen Offenheit begegnet und den gestaltet und in den Weg ebnet sozusagen, dadurch wird man automatisch modern. Müsste man jetzt vielleicht einfach alle Orchester des Landes einmal hören, die von sich behaupten, dass sie das tun und dann entscheiden, ob man diesen Klang modern findet oder nicht.
Gut, dann haben wir eine Hausarbeit bis zum nächsten Mal. Ich plädiere dafür, ich habe heute die Themen Moral und Modern mitgebracht. Nächstes Mal machen wir keine Themen mit M. Die bringen uns einfach in die plakativen Diskussionen. Oder wir hören alle Orchester an.
Wir sprechen dann Ende des nächsten Monats, wenn wir uns beide alles angehört
haben. Ja, genau. Ihr merkt, wir sind auch nur aufgeschmissen.
Wir sind auch nur aufgeschmissen.
Der Herbst bringt Sturm und Wind und Wellen. Gehst du noch mal raus auf den Kite oder ist die Saison eingepackt?
Nein, die Saison ist nie vorbei. Die Neos werden nur dicker.
Nehmt das, liebe Leute. Haltet die Ohren steif. Bis bald. Tschüss. Danke, Harald.
Takt und Taktlos ist eine Produktion von Backstage Classical. Idee, Redaktion und Moderation: Hanna Schmidt und Axel Brüggemann. Sprecherin: Nicola Schubert. Tägliche Nachrichten aus der Welt der Klassik gibt es bei www.backstageclassical.com.